Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Einfaches Thema, warum es wichtig ist, Jesus zu bekennen. Mike hat das schon deutlich gemacht. Und ich behaupte mal, jeder von euch kommt mit einer bestimmten Brille heute in den Gottesdienst. Ich habe mal meine Brille mitgebracht, ich brauche die nur zum Lesen. Ihr habt eure Brillen mitgebracht. Sagen manche von euch, ich bin noch gar nicht so alt wie du, ich brauche überhaupt keine Brille, ich kann noch so gut gucken. Mit Brille meine ich auch eher deine Einstellung, deine Prägung, deine Vorerfahrung. Und was geht bei dir los, wenn das Thema heißt, du darfst, du kannst, du sollst Jesus bekennen. Ich habe schon die verschiedenen Verben ganz unterschiedlich gewählt. Für den einen, der kommt vielleicht mit so einer Du-darfst-Brille. Ja, du darfst, du musst nicht, du darfst, du kannst. Und wenn alle äußeren Umstände und deine eigene Befindlichkeit gut sind, dann bekenn mal Jesus. Der Nächste kommt vielleicht mit so einer Einstellung und sagt, zu einer Brille, du kannst Jesus bekennen. Ja, kann man machen. Gehört mit dazu. Ich bin Christ, also bekenne ich Jesus. Hör mal, Alter, wo liegt denn das Problem? Ich habe doch nichts anderes im Herzen und im Kopf als Jesus. Und alles in meinem Leben steht mit ihm in Verbindung. Also bekenne ich Jesus auch. Gibt es da ein Problem? Und andere, die sind vielleicht so geprägt wie Mike und ich, weil er sagt, ah, wir hören das so oft und da ist so ein Druck und du sollst und so. Ich kenne das noch so. Ich lese euch mal den Kernvers vor. Ihr habt übrigens den Predigttext nicht von meiner Predigt, sondern von einer eigentlich viel steileren und besseren Predigt. Habt ihr da auf den grünen Zetteln vor euch liegen. Ich lese euch mal den Kernvers vor. Den findet ihr so unteres Drittel. Da steht eine kleine 32 vor. Das ist Matthäus 9. Ich lese auch gleich den ganzen Text. Vers 35 bis 11, Vers 1. Und im Vers 32 steht, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich bekennen am Gerichtstag vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber vor den Menschen nicht kennen will, den werde auch ich am Gerichtstag vor meinem Vater im Himmel nicht kennen. Und ihr lieben Leute, für mich hat das oft viel Druck gemacht. Da war mir klar, Jesus sagt, wer mich bekennt, den werde auch ich bekennen. Da stehe ich dann zu dir. Und wehe, 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 du bekennst mich nicht. Und ich habe viele Situationen in meinem Leben, wo ich Jesus nicht bekannt habe. Und jetzt meine ich gar nicht die Situation, wo ich nicht geistesgegenwärtig gewesen bin oder wo ich irgendwas aus Dummheit oder aus Egozentriertheit irgendwas verpasst habe, sondern jetzt meine ich die Situation, wo ich wusste, jetzt bist du gefordert, deinen Glauben zu bekennen, deine Einstellung deutlich zu machen oder auch dadurch zu bekennen, dass du Leuten hilfst, dass du ihnen entgegenkommst, dass du ihnen eine Last abnimmst. Und ich habe es nicht gemacht. Manchmal, wie gesagt, aus Bequemlichkeit, manchmal aus Angst. Und wenn ihr nächste Woche wiederkommt, dann werdet ihr Mike zu dem Thema Predigen hören, wie man Mut bekommen kann, Jesus zu bekennen. Da soll es heute weniger drum gehen. Das ist also praktisch so ein Tandem. Wir haben uns schon am Telefon unterhalten und haben schon gemerkt, ich kann heute alles abgrasen und Mike muss gucken nächste Woche, was noch übrig bleibt. Ich will euch diese Predigt eigentlich zum Bekennen, die bessere Predigt, nämlich die von Jesus, einmal vorlesen und lest ruhig mit. Es ist ja ein bisschen unüblich, dass wir ganz lange Bibeltexte in unseren Gottesdiensten lesen, aber mit den paar Gedanken, die ich hinterher noch da zu einzelnen Versen, ihr seht, da ist auch ein bisschen was fett gedruckt, sage, möchte ich gerne, dass wir mal so im Gesamtzusammenhang mal hören, wie Jesus das Thema angegangen ist. Und ich werde euch versprechen, wenn wir den Text miteinander gelesen und gehört haben, dann müssen wir wahrscheinlich erstmal durchatmen. Das ist nämlich keine Weichspülerpredigt, die Jesus hier hält. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, er lehrte in den Synagogen und verkündete die gute Nachricht, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet und sein Werk vollendet. Er heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn das Mitleid, denn sie waren so hilflos und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Darum sagte er zu seinen Jüngern: Hier wartet eine reiche Ernte, aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, sie einzubringen. Bittet den Herrn, dem diese Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Und jetzt werden, wo hier die Auslassungszeichen sind, die Namen der 12 Jünger genannt und so ein paar Beifügungen noch, wer das war und wie man den einordnen muss. Und danach heißt es dann, diese 12, die vorher hier namentlich genannt wurden, sandte Jesus aus mit dem Auftrag: Meidet die Orte, wo Nichtjuden wohnen, und geht auch nicht in die Städte Samariens, sondern geht zum Volk Israel, dieser Herde von verlorenen Schafen. Verkündet ihnen: Jetzt wird Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Halt die Kranken, weckt die Toten auf, macht die Aussätzigen rein und treibt die bösen Geister aus. Umsonst habt ihr alles bekommen, umsonst sollt ihr es weitergeben. Beschafft euch kein Reisegeld, weder Goldstücke noch Silber- oder Kupfergeld. Besorgt euch auch keine Vorratstasche, kein zweites Hemd, keine Schuhe und keinen Wanderstock. Denn wer arbeitet, hat ein Anrecht auf Unterhalt. Wenn ihr in eine Stadt oder in ein Dorf kommt, dann findet heraus, wer es wert ist, euch in sein Haus aufzunehmen. Bleibt dort, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr das Haus betretet, dann wünscht allen, die darin wohnen, Frieden. Wenn sie es wert sind, wird euer Friedenswunsch in Erfüllung gehen. Andernfalls bleibt er wirkungslos. Wo sie euch nicht aufnehmen und nicht anhören wollen, da geht aus dem Haus oder der Stadt weg und schüttelt den Staub von den Füßen. Ich versichere euch, am Tag des Gerichts wird Gott mit den Leuten von Sodom und Gomorra mehr Nachsicht haben als mit den Bewohnern einer solchen Stadt. Das muss euch klar sein. Ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Seid klug wie die Schlangen und doch ohne Hinterlist wie die Tauben. Nehmt euch in Acht vor den Menschen. Sie werden euch an Gerichte ausliefern und in ihren Synagogen auspeitschen. Auch vor Statthalter und Könige werdet ihr um meinetwillen gestellt werden, um auch vor ihnen, den Vertretern der nichtjüdischen Völker, als Zeugen für mich auszusagen. Wenn sie euch an die Gerichte ausliefern, dann macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt oder wie ihr es sagen sollt. Es wird euch im entscheidenden Augenblick schon eingegeben werden. Nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird aus euch sprechen. Ein Bruder wird den anderen dem Henker ausliefern und ein Vater seine Kinder. Kinder werden sich gegen ihre Eltern stellen und sie in den Tod schicken. Alle werden euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Aber wer bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Wenn sie euch in der einen Stadt verfolgen, dann flieht in eine andere. Ich versichere euch, ihr werdet mit eurem Auftrag in den Städten Israels nicht fertig werden, bis der Menschensohn kommt. Kein Schüler steht über seinem Lehrer und kein Sklave über seinem Herrn. Der Schüler kann froh sein, wenn es ihm ergeht wie seinem Lehrer, und der Sklave, wenn es ihm ergeht wie seinem Herrn. Wenn sie schon den Hausherrn Oberteufel nennen, dann werden sie seine Leute erst recht so beschimpfen. Fürchtet euch nicht vor diesen Menschen. Was verhüllt ist, wird offenbar werden, und was niemand weiß, wird allen bekannt werden. Was ich euch in der Dunkelheit anvertraue, das sagt am hellen Tag weiter. Und was ich euch ins Ohr flüstere, das ruft laut in der Öffentlichkeit aus. Fürchtet euch nicht vor denen, die nur den Leib, aber nicht die Seele töten können. Fürchtet euch vor Gott, der Leib und Seele ins ewige Verderben schicken kann. Kauft man nicht 2 Spatzen für einen Groschen, und doch fällt nicht einmal ein Spatz auf die Erde, ohne dass euer Vater es weiß. Bei euch aber ist sogar jedes Haar auf dem Kopf gezählt. Habt also keine Angst. Ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Schwarm Spatzen. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich bekennen am Gerichtstag vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber vor den Menschen nicht kennen will, den werde ich auch am Gerichtstag vor meinem Vater im Himmel nicht kennen. Denkt nicht, dass ich gekommen bin, Frieden in die Welt zu bringen. Nein, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern Streit. Ich bin gekommen, um Söhne mit ihren Vätern zu entzweien, die Töchter mit ihren Müttern und die Schwiegertöchter mit ihren Schwiegermüttern. Die nächsten Verwandten werden einander zu Feinden werden. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir auf meinem Weg folgt, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Wer es aber um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, wird auch wie ein Prophet belohnt. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, wird auch wie ein Gerechter belohnt. Und wer einem ganz unbedeutenden Menschen auch nur einen Schluck kaltes Wasser zu trinken gibt, einfach weil er mein Jünger ist, ich versichere euch, wer das tut, wird ganz gewiss nicht leer ausgehen. Diese Anweisungen gab Jesus seinen 12 Jüngern. Als er die Rede beendet hatte, zog er weiter, um in den Städten des Landes zu lehren, was Gott jetzt von seinem Volk verlangt und die gute Nachricht zu verkündigen. Mike hat gerade gesagt, wo zwei oder drei, und er stellt sich so vor, Jesus sitzt hier unter uns. Und wenn ich mir vorstelle, Jesus hält diese Predigt hier vor uns, ich müsste ganz schön schlucken. Puh. Ist das der Gott der Liebe, an den ich glaube? Der Heil und Rettung bringen will? Was ist denn das für ein steiles Wort? Wie kommt der Mann dazu? Klammer auf, der Sohn Gottes. Wie kommt der dazu, so was Heftiges zu sagen? Das passt mir gar nicht. Ich möchte, dass es ganz anders ist. Ich möchte, dass, wenn ich Jesus bekenne, die Menschen sagen, ja, Halleluja, Amen, Bruder. Und jetzt gehe ich auch mit Jesus. Aber so ist es nicht. Ich möchte uns drei Aspekte nennen, warum wir Jesus bekennen können, sollen, dürfen, müssen, was, wie auch immer, füllt die Lücke mit dem Verb, das für euch zutrifft. Einmal, weil es Gott wert ist, dass er bekannt wird. Zum anderen, weil die Menschen es wert sind, von Jesus zu hören. Und das Dritte, weil du es wert bist, dass du Jesus bekennen kannst. Ich werde euch ein paar Bibelstellen, werdet ihr gleich an der Wand sehen, noch ein bisschen genauer versuchen zu erläutern, auszulegen. Ich finde es unheimlich gut und wohltuend, dass um den Text rum eine Klammer ist. Könnt ihr da mitlesen? In Kapitel 9, Vers 35 heißt es, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer. Er lehrte in den Synagogen und verkündete die gute Nachricht, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet und sein Werk vollendet. Er heilte alle Krankheiten und Leiden. Und dann Kapitel 11, Vers 1, ganz unten. Diese Anweisungen gab Jesus seinen 12 Jüngern. Als er die Rede beendet hatte, zog er weiter, um in den Städten des Landes zu lehren, was Gott jetzt von seinem Volk verlangt und die gute Nachricht zu verkünden. Jesus selbst tut das, was er seinen Jüngern, seinen Nachfolgern als Anweisung gibt. Das Wort Anweisung ist schon geschönt. Original steht da Befehl, nachdem Jesus seine Befehle vollendet hatte. Ja, schon ein bisschen geglättet hier in der guten Nachrichtübersetzung. Da heißt das dann Anweisung. Das hört sich nicht ganz so scharf an. Aber Jesus selbst redet und handelt im Auftrag Gottes ohne Rücksicht auf Verluste. Ohne Rücksicht auf sich selbst. Weil er weiß, Gott ist es wert, bekannt zu werden. In Vers 28 kann man das nachlesen. Wir brauchen überhaupt keine Angst zu haben vor Menschen, die maximal unseren Leib töten können, heißt es da, sondern man soll Angst haben oder sich fürchten vor Gott. Der ist die höchste Autorität. Der, der alles erschaffen hat, der diese Welt erhält, der uns in seinen Händen hält, der ist es, der es wert ist, bekannt zu werden. Es geht um nichts Geringeres. König Jesus, Fiyuku dieses Jahr. Um den geht's. Um jemanden, dem aller Respekt, dem alle Ehre, dem alle Anbetung, dem alle Würde gehört. Der ist es wirklich wert, bekannt zu werden. Und Gottes Wille, das kommt hier dadurch, was Jesus seinen Jüngern sagt, so zum Ausdruck. Gottes Wille ist Rettung und Heilung für die Menschen. Und Gott rettet und heilt durch Jesus und Jesus beauftragt seine Jünger und Jesus beauftragt uns, dasselbe zu tun. Wir können Jesus bekennen, weil es nicht nur Gott wert ist, bekannt zu werden, sondern weil auch die Menschen es wert sind. Ich glaube, eine der ergreifendsten Szenen im Neuen Testament, wo wir tief in Jesu Gefühle reingucken können, kommt jetzt in Vers 35. Als er, Jesus, die vielen Menschen sah, ergriff ihn das Mitleid, denn sie waren so hilflos und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Darum sagte er zu seinen Jüngern, hier wartet eine reiche Ernte, aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, sie einzubringen. Ein Grund, Jesus zu bekennen, ist, dass die Menschen das Evangelium brauchen, die gute Nachricht von Jesus brauchen, dass sie dieses Versöhntwerden mit Gott benötigen. Mal ganz ehrlich, ich bin doch auch so ein Mensch, der erschöpft ist. Ich bin doch auch so ein Mensch, der hilflos ist. Was habe ich denn schon in meinem Leben im Griff? Wenn ich heute hierher kommen konnte und bin gesund und prima, toll. Aber ich vermute mal, so gut wie jeder von uns kennt auch andere Zeiten. Ob das Krankheit ist, ob das Niedergeschlagenheit ist, ob das Schicksalsschläge sind, die uns in unserem Leben erleiden. Wir haben als Menschen ja so eine ständig daseinende Hilflosigkeit im Sinn, dass wir die wirklich wichtigen Dinge des Lebens nicht im Griff haben. Wir können unseren Weg gegangen sein, wir können unseren Weg noch vor uns haben und die Perspektiven, die sind prima, aber letzten Endes haben wir das, worauf es ankommt, nicht im Griff. Aber Jesus hat es im Griff. Jesus ist der, der bekannt werden kann. Die Menschen sind es wert, von Jesus zu hören. Jesus sagt dann, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende oder Mitarbeiter sende in seine Ernte. Ernte ist reich. Es gibt unendlich viel zu ernten, aber es sind viel zu wenig Leute, die dabei mithelfen. Und vielleicht ist das so ein Schlüssel beim Bekennen, mit dem Beten anzufangen, dafür zu beten. Einmal für sich selbst, dass man ja, es lernt, es macht, Jesus zu bekennen, aber auch für die Menschen zu beten, die mit Jesus in Kontakt kommen sollen. Wenn ihr mal in England oder Irland Urlaub gemacht habt, dann habt ihr an ganz vielen Häusern so Schilder gesehen, B&B, Bed and Breakfast. Ja, und wenn man dann da klingelt und sagt, es ist noch was frei, dann kriegt man dann für eine Nacht oder solange man bleibt ein Bett und morgens auch was Leckeres zum Frühstücken und dann kann man so seinen Urlaub weitermachen. Ich war mal in Irland im Urlaub mit dem Rudi Born hier zusammen, meinem Kumpel. Da waren wir in Irland und es hat nur geregnet und war kalt und es war Juli. Und wir waren mit dem Motorrad unterwegs, er vorne, ich hinten drauf. Es hat die ganze Zeit geschüttet wie aus Eimern und wir haben gezeltet. Boah. Da hat man dann immer so einen Schnarcher noch neben sich liegen, hat der Rudi gedacht. Und irgendwann ging es uns so auf den Senkel, da haben wir gesagt, nee, jetzt machen wir hier Bed and Breakfast. Wir haben geklingelt wie die Bettler, sag ich mal, so total durchnässt und hatte auch noch zwei Zimmer frei. Eine Nacht in einem Bett, nicht auf einer Isomatte mit Schlafsack. Man konnte duschen, es war warm, man hat ein Zimmer für sich alleine, denkt an den Schnarcher, ja. Und am nächsten Morgen super leckeres Frühstück, man saß nicht da irgendwie im Zelt und hat so seinen Gaskocher angemacht, klasse. Bed and Breakfast, B&B, beten und bekennen. Vielleicht ist es genau das, was wir einüben sollen, um Leuten so ein Erlebnis zu ermöglichen, die Jesus nicht kennen. Hier, bei Gott, da gibt's alles im Überfluss. Da kommst du aus deinem Regen raus. Oder du hast zumindest eine Bleibe für eine Zeit lang in diesen stürmischen Zeiten deines Lebens, in denen du dich befindest. Bete und bekenne, um es anderen zu ermöglichen, um einer dieser Menschen zu sein, die in diese Ernte reingehen, dass Jesus bekannt wird, dass Gott mit seinem Ziel Rettung und Heilung weiterkommt. Da ist diese Klammer mit den Auslassungspunkten. Da habe ich den Namen der 12 Jünger weggelassen. Jetzt setz mal deinen Namen ein. Dann heißt das Ganze auf einmal: Und er rief seinen Jünger zu sich und gab ihm die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Nämlich Thorsten Jäger, wohnhaft in Pernze. Diesen sandte Jesus aus mit dem Auftrag. Und dann gibt's weiter. Und jetzt setz mal deinen Namen da ein. Jesus sendet dich aus. Jetzt meine ich natürlich was Gemeines. Im Text steht ja gar nicht, dass das für mich ist oder für dich. Im Text stehen 12 konkrete Namen und es steht auch eine konkrete Sendung. Die sollen nämlich zum Volk Israel gehen. Die sollen nicht zu den Nationen, also zu den anderen Völkern gehen. Die sollen auch nicht zu dem Anrainervolk, zu den Samaritern gehen, die so ein bisschen in der Geschichte mit denen verwurzelt und verwandt waren. Nee, sie sollen zum Volk Israel gehen. Das ist wirklich auch, was man bei diesem Text beachten muss, das ist der Sitz im konkreten Lebensgeschehen. Konkrete Menschen werden in eine konkrete Sendung hineingebracht. Aber ich habe unten ja die letzten Worte aus dem Matthäus-Evangelium abgedruckt. Jesus erweitert seinen Auftrag, geht hin in alle Welt. Und der gilt bis heute. Und ich glaube, wenn Jesus heute hier predigen würde, sofern wir noch hier wären, wenn uns das nicht zu strange wäre, und wir wären schon lange rausgegangen, wenn wir so hören, oh, es könnte aber gefährlich werden, wenn du Jesus bekennst, dann würde Jesus, glaube ich, zu uns heute hier sagen, bekenne in deinem Umfeld, wo du lebst, wo du arbeitest, wo du dich aufhältst. Da geh hin. Du brauchst jetzt nicht nach, was weiß ich, Papua-Neuguinea oder auf die Fidschi-Inseln oder sowas. Fang erst mal hier an. Vielleicht ist das auch Jesu Auftrag für dich. Und wir haben ja ein paar Leute, die in alle Welt gegangen sind. Aber zunächst mal geh in dein Umfeld, bekenne da. Und dann kommt eine coole Anweisung in Vers 11. Wenn ihr in eine Stadt oder in ein Dorf kommt, dann findet heraus, wer es wert ist, euch in sein Haus aufzunehmen. Bleibt dort, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr das Haus betretet, dann wünscht allen, die darin wohnen, Frieden. Wenn sie es wert sind, wird euer Friedenswunsch in Erfüllung gehen. Andernfalls bleibt ihr wirkungslos. Wo sie euch nicht aufnehmen und nicht anhören wollen, da geht aus dem Haus oder aus der Stadt weg. Mensch, eine ganz einfache Anweisung. Fang doch mit den Leuten an oder mach bei den Leuten weiter, die offen für Jesus sind. Du musst dir gar nicht die schwierigen und schwierigsten Fälle suchen. Du musst auch gar nicht bei einem es endlich erreicht haben, dass er Christ geworden ist, damit du mit anderen weitermachen kannst. Sieh das doch mal ganz easy, ganz locker. Gott schenkt Gelegenheiten, Gott bereitet Menschen vor. Wie bist denn du Christ geworden? Wie hast du in die gute Nachricht von Jesus Christus gehört in deinem Leben? Bei mir war das so, dass ich mit 16 eigentlich, ich hatte fromme, gläubige Eltern, ich habe 2 Omas, die mit Sicherheit für mich gebetet haben, aber irgendwann war Fußball und Sport für mich viel wichtiger. Und ich habe alles andere gemacht, aber ich bin nicht in die Gemeinde gegangen oder in die Jugendgruppe oder keine Ahnung. Und dann gab es einen Freund, der Christian, der hat mich mitgenommen in einen Hauskreis. Jede Woche montags war 20 Kilometer, 25 Kilometer entfernt von uns so ein Hauskreis. Und hatte mich über ein Jahr lang, fast anderthalb Jahre mitgenommen. Da waren Menschen, die haben Jesus geliebt. Und darüber habe ich einen Draht wieder zu Jesus bekommen. Was ich aus meinem Leben weggeschoben hatte, wo ich sagte, ach, den gibt's, vielleicht gibt es den, klar gibt es den, aber keine Bedeutung für mein Leben, keine Relevanz. Und dadurch, dass der Christian mich Woche für Woche in den Hauskreis mitgenommen hat, habe ich wieder andere Christen kennengelernt, die Jesus im Herzen und im Leben hatten. Und dann habe ich mich im Dezember 2014, was 30 Jahre her, hat Jesus mich erreicht, getoucht, bin ich Christ geworden. Und Christian war derjenige, der bei mir eine offene Tür gefunden hat, der mich mitgenommen hat. Für wen bist du dieser Christian? Für wen bin ich der? Wer sind die Thorstens in deinem Umfeld, die so geistig gesehen, nur darauf warten, dass du sie auf Jesus ansprichst, dass du ihnen hilfst, die gibt's. Da bin ich überzeugt von. Gute an dem Text ist ja auch, wir leben ja hier in einem Land, in einer Region und in einer Zeit, wo es eigentlich recht einfach ist, wo man nicht direkt mit diesen heftigen Konsequenzen rechnen muss, die Jesus sonst noch sagt. Damit bin ich bei dir. Du kannst Jesus bekennen, weil du es wert bist, dass du ihn bekennen darfst. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, unser Schlüsselvers, zu dem werde auch ich mich bekennen am Gerichtstag vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber vor den Menschen nicht kennen will, den werde auch ich am Gerichtstag vor meinem Vater im Himmel nicht kennen. Das ist wie eine Gleichung. Jesus bekennen, bezeugen, ja, das zu leben, was Gott möchte, das gehört zur Nachfolge. Das ist auch ganz logisch. Was wäre das denn für ein Glauben, wenn der nicht Hände und Füße hätte, die ins Leben wachsen? Ich könnte sagen, ein Christ ist ein Christ, ist ein Christ, ist ein Christ, ist ein Christ. Christ sein, was aus allen Knopflöchern unseres Lebens fließt. Wenn du jetzt die Chance hättest, über dein Lieblingshobby zu reden oder über deine Arbeit, sofern du ihr denn auch positiv gegenüberstehst, oder über deinen Lieblingsfußballverein. Liebe Ladies, entschuldigt bitte, aber das ist mein Beispiel. Ja, ich bin zum Beispiel HSV-Fan. Das ist ganz bitter zurzeit. Ich freue mich nur, dass es so Vereine wie den BVB gibt, die noch hinter dem HSV stehen, auf Platz 17, glaube ich. Ja, aber wahrscheinlich auch nicht mehr lange. Dann hat sich das geändert. Und trotzdem stehe ich zu diesem Verein. Oder nehmt euer Hobby, nehmt das, was euch ausmacht, was euch richtig Spaß und Freude bereitet. Da redet man doch drüber, das teilt man doch mit anderen. Da wäre doch für mich nie ein Gedanke, nicht über mein Hobby Fußball mit Leuten zu reden. Und wenn das so einer antickt bei mir, hey, wann geht denn bei euch die Rückserie wieder los? Ja, also jetzt nicht mit dem HSV, sondern hier mit meinem kleinen Dorfverein. Dann könnte ich euch Sachen erzählen. Und ich habe einen Plan, wie ich mit denen trainiere und was wir machen wollen. Und hast du nicht gesehen? Und da lebe ich doch drin. Und so ist es als Christ. Da lebe ich doch drin. Ich lebe doch mit Jesus. Und wenn da jemand was antickt, dann kommt's, dann sprudelt's, dann geht's los. Achtung, ich weiß, dass das nicht immer so ist, auch bei mir nicht, ganz sicher nicht. Aber mir hilft es, mit positiven Beispielen mir deutlich zu machen, so kann es beim Bekennen auch sein. Ja, ganz natürlich. Ich habe mir das zur Aufgabe gemacht. Nicht, dass ich da sage, hallo, wenn ich irgendwo reinkomme, ich bin Christ mit so einer dicken schwarzen Bibel in der Hand und was weiß ich. Und jetzt will ich euch erstmal die Kernverse des Neuen Testaments vorlesen, das nicht. Es war diese Woche die Frage, trainieren wir am Sonntag? Weil ja noch keine Serie ist, keine Rückserie. Trainieren wir am Sonntag? Da habe ich gesagt, nee, diesen Sonntag kann ich nicht, da predige ich bei uns in der Gemeinde. Jetzt baue ich auch was auf, weil die wissen, dass ich Christ bin und dass ich hier in die Gemeinde gehe. So, das ist für mich keine Frage mehr, da kann ich drauf aufbauen. Es ist lustig, die Reaktion von Menschen zu sehen, die mich vorher noch nicht kannten. Wenn die hören, hier der Fußballtrainer, der geht in die Freikirche da, in der Bahnhofstraße. Irre, dann merkst du erstmal immer so, will der mich veräppeln oder sowas? Nee, will er sich nicht veräppeln. Und irgendwann kommst du ins Gespräch und oft sind es die Begebenheiten, wenn jemand stirbt aus der Familie, wenn ein Unglück da ist, wenn was passiert, wo du dann angesprochen wirst, wo du im Gespräch eins zu eins oftmals deinen Glauben bekennen und weitergeben kannst. Und ich habe mir abgewöhnt, auf eine einzelne Begegnung zu gucken. Ich habe so viel Zeit, verbringe ich mit Menschen, so lange, über so einen langen Zeitraum. Ja, und da kriegen sie auch viel besser mit, was für ein Christ ich bin und auch wo es bei mir hakt. Und man kann viel intensiver miteinander Leben teilen. Jesus sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir auf meinem Weg folgt, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Wer es aber um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Kann man als Drohung auffassen? Aber man kann es auch als Geschenk auffassen. Du warst es Gott wert, dass Jesus für dich ans Kreuz gegangen bist. Du bist es wert, dass du jetzt ihm bekennen darfst. Du bist es wert, zu Jesus zu gehören. Du bist es wert, das wahre Leben zu gewinnen. Du bist das wert. Und das kannst du anderen weitersagen, weil du es wert bist. Maike hat die schöne Aufgabe, am nächsten Sonntag drüber zu reden, wie wir trotzdem Mut fassen müssen und Mut fassen können und Mut fassen dürfen und welche Möglichkeiten es gibt, Mut zu fassen, Jesus zu bekennen. Das ist ganz klar, dass das nicht mal eben alles immer so einfach ist. Das Matthäusevangelium hat ein fast Happy End, so will ich das mal nennen. Ich habe euch unten auf dem Zettel noch die letzten drei Verse abgedruckt. Da heißt es, Jesus trat auf sie zu und sagte, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen. Ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Warum fast Happy End? Aus dem Text, mit dem wir uns beschäftigt haben, da stehen noch 12 Namen. Am Ende des Matthäus-Evangeliums sind nur noch 11 Jünger oder Apostel davon übrig geblieben. Judas hat Jesus verraten, hat sich selbst schon umgebracht zu dem Zeitpunkt, wo das stattfindet, war nicht mehr dabei. Und, ganz interessant, in dem Vers vorher heißt es, Jesus kommt da zu ihnen, der Auferstandene, der Sohn, lebendige Sohn Gottes, kam zu den 11, etliche aber zweifelten. Mensch, wir sind in guter Gesellschaft. Ich zweifle doch auch. Ich krieg's doch auch nicht auf die Reihe. Ich bin da auch nicht immer der flammende Evangelist oder Missionar. Das ging den Jüngern damals genauso, den Aposteln. Und da hinein kommt wieder die gute Nachricht, die frohe Botschaft. Wir haben Jesus. Jesus ist da. Jeden Tag bis ans Ende dieser Welt. Und er hat alle Macht. Und die Macht, uns zu helfen, ihn zu bekennen, ein fröhliches, ansteckendes Christsein zu leben, die hat er schon allemal. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.